Vielleicht habt ihr den Titel gelesen, auch du musst vergeben. Geht das? Und dachte, ja, wir wissen, in der Bibel steht, dass man das machen muss, dann muss es ja wahrscheinlich auch gehen. Aber wer schon mal gefordert war, wer schon mal erlebt hat, dass jemand ihm sehr stark wehgetan hat, oder über lange Zeit immer wieder so zermürbenden Alltag, irgendjemand ist in der Nähe, ist um einen herum, in der gleichen Familie oder im Haus, wo einem einfach immer zu spüren gibt, dass man der Hinterletzte ist. Und dann vergeben, dann ist es plötzlich etwas, wo man denkt, das bringe ich gar nicht an. Und dann finden wir es schwierig, dass der Jesus, wo er den Jünger das Unser Vater beigebracht hat, dort gerade direkt im Zusammenhang eine einzige Erklärung angehängt hat. Matthäus 6 im Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das mag dann schon zu einer Not werden, wenn man einfach merkt, ja, natürlich, und ich tue mein Allerbestes, aber irgendwie, ich kann nicht vergeben. Ist schon besser, als wenn man sagt, ich will nicht vergeben. Da sind wir ja schon viel besser dran. Wir wissen auch, dass der Herr Jesus ein sehr krasses Gleichnis dazu dann erzählt hat. Schon der Petrus hat das eine starke Forderung empfunden, dass man muss vergeben. Muss jetzt einmal in Anführungszeichen. Denn wenn man nicht vergibt, dann ist man nachtragend, und das Wort ist sehr gut gewählt. Man ist nämlich selber der trägt. Man hat eine Last. Man trägt, man ist selber niedergeschlagen. Und der andere, wo man denkt, eigentlich müsste der niedergeschlagen sein, ist vielleicht Burli munter. Unter Umständen. Petrus hat es schon schwierig gefunden und hat in Matthäus 18, 21 gesagt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Er hat vielleicht gemerkt, dass sich das ein bisschen Substanz kostet, dass das irgendwie etwas nicht Einfaches ist. Hat er gesagt, genügt es 7-mal? Der Heiland hat ein anderes Mal gesagt, wenn dein Bruder am Tag 7-mal an dir sündigt, und dann kommt er und sagt, es tut mir leid, dann musst du ihm 7-mal vergeben. Vielleicht ist er darum bei dieser Zahl 7 gewesen, oder weil das einfach ein Inbegriff von der Vollkommenheit ist. Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Ihr müsst es gar nicht Mühe geben, das in Franken umzurechnen, ein Betrag einfach, wo ein Knecht nie die Chance hat, das jemals zurückzuzahlen, sein ganzes Leben lang nicht. Da er es nun eben nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Das ist jetzt ein Betrag, der viel, viel kleiner ist, der für eine ärmere Person aber einmal ein Problem darstellen kann, wo es eben vielleicht einmal ein bisschen Zeit braucht, aber das hätte jetzt der andere gelegentlich dann schon vielleicht auch in Raten können zurückzahlen. Aber da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Und jetzt kommt der ganz gleiche Satz, den wir vorher schon gelesen haben. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. Und euch, das sind in erster Linie die Jünger gewesen um ihn herum. Euch, und dann sind noch andere Leute herumgestanden, aber es war ja der Petrus gewesen, der gefragt hat, an euch, wenn ihr einander nicht, es steht noch, von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und man fragt sich, wie es irgendwie da dazukommt. Ich habe immer das Gefühl, der Knecht, der hat nicht ganz begriffen, was der König immer erlassen hat. Der Schuldenerlass, du bist frei und musst mir es nicht umgeben, hat der wahrscheinlich irgendwie, das ist wie nicht ganz innen bei ihm. Sonst hätte es ihn verändert. Ich habe davon gelesen und habe dann gedacht, ja, das ist wahr, dass wir die Rettung annehmen und nachher aber gleich probieren, dann jetzt irgendwie bei Gott doch ein bisschen Pluspunkte zu sammeln. Also irgendwie meinen jetzt, wenn man Gott, auch wenn man es nicht so formuliert, doch ein bisschen zeigen, ja, dass wir auch gut sein können. Keine Ahnung. Aber das führt dann bald einmal zu einer Haltung, wo man dann auf die anderen zeigt, wenn man es dann irgendein mit dem Lebensbereich schafft, so zu sein, wie man meint, ein rechter Christ müsse so sein, wenn man sie, man schafft es ja nie in allen Bereichen. Aber dass man dann dort vielleicht mit den anderen auch hart ist. Ja, wir sollen Gutes tun und der Herr will, dass wir uns bessern und er schafft an uns. Aber wir wollen immer wissen, dass der Herr uns viel vergeben hat. Und einfach uns vergeben hat, weil wir ihn darum gebeten haben. Und das war seine Idee gewesen. Es war seine Idee gewesen. Man hat zu uns gesagt, man kann um Vergebung bitten. Jesus ist am Kreuz für das gestorben. Aber er hat den Anfang gemacht. Ja, es fällt uns schwer. Bis vor einiger Zeit habe ich die Sache mit dem Müssen vergeben so verstanden, so jetzt in der Sprache von einem Erstklässler ausgedrückt, weil ich ein Sünder bin, müsste ich in die Hölle kommen, aber Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich habe Jesus angenommen, ich bin ein Gotteskind geworden, jetzt sind meine Sünden vergeben, ich komme doch nicht in die Hölle, aber wenn ich einem anderen nicht vergebe, dann habe ich dann eben auch keine Vergebung mehr und dann ist dann gleich nichts mit dem Himmel. So ungefähr, ja, der Herr hat das so gesagt, oder? Also keine Vergebung, also ohne Vergebung habe ich keine Chance, vor dem Himmelsthron zu erscheinen. Und das ist natürlich nicht so, wie es Jesus gemeint hat. Denn er will unter gar keinen Umständen auch nur eins von denen verlieren, wo er mal zu ihm gekommen ist. Er hat können sagen, Vater, ich habe keinen verloren, den du mir gegeben hast, außer dem Judas, außer dem Sohn des Verderbens. Aber sonst hat er keinen verloren und Tag und Nacht ist er jetzt vor dem Himmelsthron und steht für uns ein und ist als hoher Priester für uns tätig und wirkt nonstop Versöhnung mit Gott für uns, dass immer alles gut ist. Er macht Fürsprache für uns und sagt, du, den habe ich erkauft mit meinem Blut, den habe ich reingewaschen, der gehört uns. Jesus will das gar nicht. Vielleicht hilft es, wenn man ein bisschen versteht, was Vergebung ist und was sie nicht ist. Eben, was der Petrus ein anderes Mal gefragt hat und der Heiland gesagt hat, siebenmal am Tag, da hat er gesagt, ja, wenn dein Bruder siebenmal am Tag kommt und er sagt, das reut mich, dann musst du ihm siebenmal vergeben. Und wir denken, ja, ja, aber der Sebi hat nie gesagt, das tut mir leid. Ich glaube, die allermeisten, die uns wehtun, sagen nie, es tut mir leid. Und ja, gilt es also nur für den? Oder es heisst, dein Bruder? Also gibt es nur für Brüder und wir wissen, es sind auch Schwestern gemeint. Also eigentlich nur für die Gläubigen. Da müssen wir sagen, ja, aber manchmal sind es gerade Gläubige, wo wir uns an ihnen reiben. Es gibt Gläubige, die haben das Schwerste nicht von Ungläubigen, sondern von anderen Gläubigen erlebt, was ihnen am meisten wehgetan hat. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist, weil wir irgendwo geschliffen werden aneinander. Das ist, weil der Feind die Gemeinde spalten will, die Unfrieden säen. In der Gemeinde ist er ganz besonders interessiert daran. Und eben nur, wenn einer sagt, es reut mich, wie es der Herr Jesus einmal zum Petrus gesagt hat, dann wissen wir aber gleich, dass der Herr Jesus auch unaufgefordert Sündenvergebung ausgesprochen hat. Da haben sie einen Gelähmten durchs Dach runtergelassen von seinen Füssen und der ist nicht gekommen mit der Erwartung, seine Sünden müssten vergeben werden, sondern vor allem seine vier Freunde haben die Erwartung gehabt, dass er geheilt wird, aber Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann im zweiten Schritt, nach einer Diskussion mit den Pharisäern, hat er dann auch gesagt, steh auf und hat den geheilt. Ich denke aber als grösste Vergehen vom Heiland, wo er am Kreuz war. Wie viele reuige Sünder hat er da vor sich gesehen, die aufgerufen haben, es tut uns im Fall leid? Überhaupt nicht. Härte, kalte Gesichter, voller Hass, voller Ablehnung. Voller Schadenfreude vielleicht, voller Spott hat er da gesehen. Keiner hat um Vergebung gebeten. Keiner hat gesagt, es reut mich. Der es gereut hat, hat sich erhängt. Und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, können wir es nicht zur Bedingung machen, ja, wenn der andere um Entschuldigung bittet, können wir sagen, ja, ja, ist gut, ja, ja, ist schon gut, gell. Dann können wir dann grosszügig sein, oder? Nein, der Heiland hat das auch in anderen Fällen gemacht. Wir sind froh, wenn wir auch hören, dass Vergehen nicht eine Sache von Gefühl ist, sondern ein Willensakt, wie wenn wir eben eine Rechnung einfach verreissen und vortrühren. Also nicht eine Rechnung, die wir zahlen müssen, sondern wo der andere uns schuldig ist. Sagen, der ist mir nichts schuldig. Wir löschen das. Wir erwarten nicht von ihm irgendetwas, auch keine Entschuldigung. Wir erwarten nicht einmal, dass es einsieht. Und wir bitten um Kraft, ihm in der Liebe zu begegnen, weil wir es nicht können. Manchmal hat der Herr Jesus Forderungen gestellt, Sachen gesagt, wie wir es machen. Und man dachte, hey, ist das schwer. Und hat eigentlich nur erwartet, dass wir sagen können, aber du, das kann ich nicht. Ich habe das letzte in Neimen gelesen beim reichen Jüngling, wo er ihm gesagt hat, verkauf alles und folge mir nach. Da hat einer dann gemeint, wenn doch der nur gesagt hat, oh Herr, das kann ich doch nicht. Hilf mir doch. So vieles können wir einfach nicht. Und dort wird er uns wirklich unterstützen. Wir müssen auch unseren Schmerz und unsere Verletzung nicht verleugnen, wenn wir vergeben. Wir müssen auch nicht gutheissen, was der andere gemacht hat. Und wenn es gut gewesen wäre, müssten wir ja nicht vergeben. Nein, es war nicht gut gewesen. Aber wir vergeben. Und sogar Zorn kann Platz haben. Das gibt so einen interessanten Satz in der Bibel. Der David hat den schon geschrieben im 4. Psalm, Vers 5. Sagt er, zürnet ihr. Und dann tut es mich weh, wenn er will sagen, also okay, aber zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Da zeigt er gerade noch einen Ausweg. Geht mit dem ganzen Ärger zum Herr. Wir haben auch so Bibelstellen, wo jemand seinen Ärger in einem Psalm niedergeschrieben hat und die sind gar nicht schön zum Lesen. Rachepsalmen. Aber es ist gut, dass der es geschrieben hat, an die richtige Adresse ist. Denn wenn wir umgehen, dann haben auch wir nachher gesündigt. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager. Der Herr Jesus hat vielleicht gesagt, in deinem Kämmerlein, dort, wo wir ungestört sind, dürfen wir alles sagen. Ich darf dem Heiland sagen, Heiland, ich bin verrückt. Und ich muss dem vergeben. Ich weiss, ich sag's dir offen, ich will eigentlich gar nicht, aber hilf mir jetzt. Hilf mir. Ich weiss, ich muss vergeben. Er weiss, wie sie uns innen aussieht. Und wenn wir es selber aussprechen, dann hilft das vielleicht nicht dem Herr Jesus, dass er uns ein bisschen verstehen kann, weil wir ihm jetzt das Herz ausgeschüttet haben, sondern dann kommen wir langsam selber den Überblick über, wie es uns innen aussieht und wissen wir etwa, wo wir stehen. Und hören auf zu meinen, wir müssen irgendwie vor dem Herr fromm dastehen. Das bringt nichts. Der Heiland uns besser kennt. Ja, das Gebet ist eine Zuflucht, wo man könnte schreien und sagen, Herr, ich bring's nicht stand. Immer wieder wühlt mich das alles auf. Im Epheserbrief schreibt der Paulus dann auch über den Satz, zürnet ihr, so sündiget nicht, dass wir dann eben unter Umständen plötzlich dem Teufel noch Raum geben. Zürnet ihr, so sündiget nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Also irgendwo im Zorn gibt es wie so eine Weiche, wo man stellen kann, wo man dann daran festhalten kann und das immer grösser werden. Und der Paulus sagt, da kommt der Teufel Raum über. Und nachher entstehen Sachen, wo wir eben nicht wollen, in unserem Herzen haben, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das alles kommt in nachher Böses in unserem Herzen auf einmal, Bitterkeit. Es ist nicht schön für die anderen, jemandem, der verbittert ist, zu begegnen, und es ist für die eigene Gesundheit nicht einmal gut. Das ist nicht schön. Da wollen wir einfach wissen, wir haben eine Anlaufstelle, wir dürfen zu unserem Herrn gehen. Und wir haben auch schon gehört, Vergebung muss sein, hingegen Versöhnung kann sein. Nicht in jedem Fall wird es möglich sein, dass die Beziehung nachher wieder so ist wie vorher. Man darf wissen, man hat trotzdem vergeben, wenn man dem anderen die Schuld nicht mehr nachträgt. Wir haben gesehen, was der Herr mit unserer Schuld gemacht hat. Wenn man nicht Vergeltung plant, wenn man sich nicht freut, wenn es dem anderen dann auch mal schlecht geht. Der Salomo hat einmal etwas Verrücktes geschrieben zu dem. Er hat irgendwo in den Sprüchen geschrieben, wenn es deinem Feind schlecht geht, freu dich nicht drüber. Es könnte sein, dass Gott schaut und dann gefällt es ihm nicht, dass du Freude hast. Und dann geht es dem anderen dann gerade wieder gut. Dann macht er, dass es ihm wieder gut geht. Das ist der Salomo. Ich habe die Stelle nicht rausgesucht, aber wenn ihr die Sprüche lest, irgendwann begegnet er dieser Aussage. Ich denke, das ist auch eine interessante Aussage. Aber wir wollen sonst natürlich nicht aus dem Grund, nicht, dass der Herr ein bisschen länger ihn straft, keine Schadenfreude auskommen, sondern weil wir wissen, ja, wie es nicht schön ist, wenn man das erlebt, was der andere dann vielleicht muss erleben. Und manchmal müssen wir den Teufel energisch wegschicken, wenn er in unserem Inneren alles wieder aufwühlen will und sagen, so und jetzt fahr ab. Ich kann vergeben. Und das Aufwühlen, also ich werde im November 63, ich kann sagen, das kann gut und gern 50 Jahre später noch geschehen, wenn man mal zur Nacht verwacht und nicht so ganz, ja, Gedanken auch nicht ganz so lenken kann, ohne weiteres. Das ist, da muss man energisch werden. Oder anfangen, irgendeinen Psalm zu beten oder also einfach. Ja. Was dem Herrn ein Anliegen ist, wenn es jetzt um Gläubige geht und um Gläubige, die in der gleichen Gemeinde zusammenkommen, oder auch zwischen Gläubigen von verschiedenen Gemeinden, dass da schon Versöhnung sollte angestrebt werden. Denn das ist der Leib Jesu. Und er sagt auch, dass wenn man merkt, dass einem jemand dauernd wehtut, dass man auf ihn zugehen und das ansprechen. Und das Ziel ist Versöhnung. Nicht, dass man nachher einen zweiten muss mitnehmen, wie es der Herr Jesus sagt, am Schluss von der Gemeinde sagen und nachher sei er dir wie ein Zöllner und Sünder oder was, wie es da heisst, quasi, dann nachher musst du ihn abschreiben, sondern Versöhnung. Weil der liebe Jesu einfach viel mehr Kraft hat. Wir lesen das manchmal, sie waren eines Sinnes oder sie waren einmütig beisammen. Da ist wirklich ein Segen und eine Kraft. Und wenn es ein paar wenige sind am Montagabend, aber wenn nichts zwischen euch ist und ihr auch denkt, ja raus, ja rein, beten wir vielleicht für die gleichen Sachen oder immer wieder auch für ähnliche Sachen. Aber das hat eine Kraft und das bewirkt etwas. Wichtig ist eben, dass wir zusammenheben. Untergläubige schon, wenn immer möglich. Da haben wir manchmal das Gefühl, jetzt nicht da, ich weiss jetzt von keinem Beispiel und könnte nicht an irgendwelche Personen denken, aber einfach ringsum hört man es immer wieder von Leuten, die dann weggehen. Und wir sind im Frieden gegangen, heisst es manchmal dann auch, aber irgendwo ist halt einfach, hat man sich doch nicht gefunden. Die Apostel haben einmal lange gestritten, heisst es. Als sie aber lange gestritten hatten, da ist der Petrus aufgestanden. Es ist darum gegangen, ob man die aus den Nationen, Buben, auch beschneiden muss. Oder nicht? Die Frage. Und dann haben sie lange gestritten und am Schluss haben sie können weitergehen. Wir haben einmütig beschlossen, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, schreiben sie dann, folgende Bestimmungen an euch weiterzugeben. Und dann kommen etwa drei Punkte, wo sie sich dann geeinigt haben. Also die haben gestritten und haben sich wieder gefunden. Und sind wieder in der Kraft und im Segen gewesen. Haben nicht müssen jenste Sitzungen halten. Endlos, um eigentlich zum Positionen von den Einzelnen irgendwie klar zu definieren und wer jetzt Recht hat und was und wie, sondern sie haben sich wieder gefunden. Ich denke, da hat der Heilige Geist in jedem Herz gewirkt und die Erinnerung an Golgatha war so lebendig gewesen und an die Auferstehung und am Pfingsttag, an all das, dass die sich wieder gefunden haben. Für das wollen wir auch beten, dass Gottes Kind und auch Denominationen untereinander versöhnt sind, auch können als Ganzes auftreten in einer Stadt, als eine Einheit, wo niemand das Gefühl hat, aber wir sehen dann gewisse Sachen schon noch ein bisschen richtiger als die anderen oder schon noch ein bisschen besser oder so, sondern die gelebte Liebe, ich denke, das ist die Qualität von jeder Gemeinde. Und wenn Jesus im Mittelpunkt steht, tätige Liebe, das ist dem Herrn sehr auf dem Herzen und ich denke es auch immer wieder, wenn ich wieder höre. Und aber es ist klar, es ist das Angriffsziel vom Feind, die Einheit der Gläubigen. Dort will er noch etwas verhindern. Es sind Menschen, die er nicht verhindern kann, dass sie gerettet sind, dass sie ihm durch das Blut Jesu weggenommen worden sind. Das kann er nicht verhindern, aber er will wenigstens, dass sie nicht wirksam sind. Ja, wie ist jetzt das mit dem Vergehen? Einfach, ich muss vergehen, weil sonst für mich könnte gefährlich werden, wenn ich keine Vergebung mehr habe. Das ist nicht das, was der Heiland gemeint hat. Eine totale Überforderung. Es ist noch stärker, es heisst sogar, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch. Und wir haben es gesehen, wie der Herr vergeben hat. Er hat die Sünde in die Tiefe vom Meer geworfen. Oder an einer anderen Stelle sagt er, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Der allwissende Gott kann doch nichts vergessen, aber es ist einfach kein Thema. Er nimmt das nicht mehr vor. Er bewegt das nicht mehr in seinen Gedanken. Was er vergeben hat, ist vergeben. Ein für alle Mal. Und so wie der Herr, sollen wir auch vergeben. Es gibt so eine Beschreibung, wo ich auch schon am Heiland gesagt habe, wie funktioniert das genau? Zu Hause haben wir, wie ihr alle auch, im Schlafzimmer unsere Kleiderkästen. Da kann ich Türen aufmachen, kann ein paar Hosen rausnehmen, ein Hemd rausnehmen, eine Jacke rausnehmen und dann anlegen. Das ist kein Problem. Und in der Bibel steht, wir können aus unserem Kasten Erbarmen rausnehmen und anlegen. Wir können Freundlichkeit anlegen. Wir können Sanftmut anlegen. Ja, sogar der Herr Jesus selber und uns, der alte Mensch, können wir rausziehen. So werden wir aufgefordert, so Kleider zu wechseln. Also ich tue nicht gerne Kleider wechseln, zwar habe ich das Gefühl, dauernd hat Lilian Wäsche und dann muss ich immer alles aus der Hosensäcke rausnehmen und ja, das haltet mich ein paar Minuten auf, aber es ist eigentlich eine einfache Sache, oder? Frische Hosen anlegen und so. Aber ich habe schon gesagt, Heiland, wie ist das? Wo ist der Kasten? Ich glaube, er wollte einfach, dass ich ihn weiterfrage. Und er sagt, weißt du, in mir hast du alles. Dann sage ich, ja, aber weißt du, das ist ja so fast wie ein bisschen theoretisch. So, weißt du, so, ich kann es nicht irgendwo. Da heißt, musst du im Glauben nehmen. Ja, aber die Vase kann ich heben. Und jetzt. Aber es ist. Ich denke, es ist etwas, was zu unserem Lebensweg als Gotteskind gehört. Ich kann auch am Morgen sagen, hey, Herr, jetzt ziehe ich dich an. Oder vielleicht ziehen dir am Morgen die Waffenrüstung an. Das machen viele im Gebet. Und ja, und der eine Morgen denkt man etwas dabei, wenn man es jeden Morgen macht. Der andere sagt man es einfach. Jetzt ziehe ich Wahrheit an und Gerechtigkeit, danke Heiland. Es ist deine Gerechtigkeit, nicht meine, wo ich einfach als fertiger Panzer anlege. Ich muss es nicht einmal mehr irgendwie daran arbeiten. Ich muss den Panzer nicht noch schmieden. Irgendetwas. Und andere Tage zieht man das alles auch an und dann verheilt einem vielleicht gleich etwas. Ich glaube, ein Leben lang sind wir dahinter, den Herr Jesus anzuziehen, uns mit ihm eins zu machen. Und das ist auch eben dann der Weg, wo ich nicht mehr sage, ich muss auch vergeben. Das ist es nicht mehr muss. Ich habe mir nämlich überlegt, wo der Herr Jesus das gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat er das müssen am Kreuz? Ist das sein Auftrag gewesen? Ist das in seinem göttlichen Drehbuch so gestanden? Er ist gekommen, um alles zu erfüllen, was im Gesetz von Mose und in den Propheten und in den Psalmen steht. Und in dem bekannten Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, steht am Schluss, er hat für die Übeltäter gebeten. Und das hat er nie mehr gemacht als am Kreuz. Ist jetzt also das einfach seine Rolle gewesen, sein Auftrag? Er hat alles müssen erfüllen und darum hat er das auch gesagt. Ich glaube, ihr empfindet auch, nein. Warum hat er ihn vergeben? Er hat können Tränen vergüssen über die Menschen, die ihn abgelehnt hat. Er hätte können sich eigentlich Ärger sparen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hätte denen können aus dem Weg gehen. Denkt, die wollen es nicht begreifen, oder? Aber er hat sich so um die bemüht und die haben ihm so leid da. Ich bin der Meinung, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat ihm etwas im Inneren, im Herzen so weh da, wie die körperlichen Schmerzen, die ja unerträglich gewesen sind. Genauso unerträglich ist für ihn der Gedanke gewesen, dass all die Menschen da unten mit diesen bösen Gesichtern, mit der Schadenfreude, mit dem Spott auf den Lippen, dass die für immer von der Herrlichkeit werden getrennt sein. Dass die für immer werden verloren sein. Man muss aufpassen, amix. Früher hat man die Hölle so wirklich, die Kirchen so dargestellt, so mit Flammen und allem. Ich habe gedacht, was mir am meisten wehtut, ist, wenn ich irgendwann einmal muss sagen, hätte ich doch bloß oder hätte ich doch bloß nicht. Also hat das vielleicht auch mal schon jemand von sich gesagt, oh, hätte ich doch nur nicht oder hätte ich doch nur. Und wenn man mit dem Gedanken einfach eine Ewigkeit lang ist und ausgeschlossen ist von dem Ort, wo Frieden und Harmonie und Liebe ist, ich denke, das muss schlimm sein. Es endlos einfach unter Selbstvorwürfe zu leben. Und wenn ich an mich sage, hätte ich doch nicht, dann merke ich an mich rückblickend, dass ich es eigentlich gewusst hätte, wie ich es besser hätte sollen machen. Das ist irgendwo wie eine leisliche Stimme da war, die mich gewarnt hat. Aber das Ego war stärker. Das tut so weh. Und das in Ewigkeit. Und der Heiland hat gedacht, das sollen doch die nicht müssen erleben. Das ist ja so fürchterlich. Wenn uns der Herr Jesus in diesen Gedanken mitnehmen kann. Wenn es Ungläubige sind, die uns auf den Zehen trampen oder uns über lange Zeit einfach abmachen, dass wir leiden darunter, dass wir denken, hey, aber ich bin nicht der Verlierer, ich habe das ewige Leben, aber der, das ist ja fürchterlich, was auf den zukommt und er sieht es nicht einmal, wenn ich anfangen kann, für den Menschen zu beten. Nicht meine übermorgen bekehren sich gerade, aber zu beten für ihn, in meinen Gebet. Sagen Sie bitte für ihn. Und sagen, und Herr, ich vergib ihm. Ich kann ihm dann nur das vergeben, was er mir zu leid da hat. Das bleibt dann noch viel anders. Also wegen dem kommt er nicht gerade schon in den Himmel. Sondern er muss noch viel anders dann beim Heiland abladen. Aber ich vergib ihm auf jeden Fall. Also, wie wenn ich will sagen, also ich will nicht noch mitschuld sein, wenn dann der verloren geht. Ich vergib ihm also. Glaub mal, wenn dann der Mann in der Ewigkeit ist, dann ist von dem nicht mehr die Rede. Und ich ihm vergehe, und da bin ich sicher. Aber noch viel mehr wünsche ich mir dann, dass er auch gerettet wird. Wenn der Heiland den Wunsch gehabt hat, dann muss ich mich einfach mit ihm noch mehr eins machen, dass ich in das Empfinden hineinkomme. Manchmal sage ich, Herr Jesus, ich will empfinden, wie du empfunden hast. Ich will schön finden, was du schön findest. Ich will wüst finden, was du wüst findest. Lieb haben, was du lieb hast. Ablehnen, was du ablehnst. Mach mich noch mehr so wie du. Und dann wirkt er das mit der Zeit. Einige sind etwas älter, als ich jetzt vorher von mir gesagt habe. Also ihr habt schon ein bisschen länger Zeit gehabt und sicher könnt ihr es schon ein bisschen besser. Und haben gemerkt, ja, mit der Zeit weiss man vielleicht ein bisschen, dass einem der Herr viel vergeben hat. Das ist wunderbar. Und wenn es um einen Gläubigen geht, dann kommt er ja gleich in den Himmel, oder? Auch wenn ich ihm nicht vergebe. Aber wenn da etwas ist, ich denke auch, dass im Himmel noch Sachen klargestellt werden, die unbereinigt waren vorher. Ich glaube, da kann man nicht einfach so drüber weggehen.